Mal hat er mir gerade verraten. Vielleicht auch viermal, vielleicht auch nur zweimal, aber ich glaube so zwischen zwei und viermal. Darauf können wir uns einigen. Verrätst du uns in zwei Sätzen den Leuten, die dich nicht kennen, was du so machst?
Gerade habe ich Ferien, das geht ganz schnell. Ansonsten, wenn ich keine Ferien habe, dann bin ich Lehrer am Bibelseminar in Marburg und dort unterrichte ich verschiedene theologische Fächer und als Schule insgesamt bilden wir Erzieher und Gemeindediakone aus.
Dankeschön. Ich bete noch für Thomas, für uns, dass wir die Worte verstehen und dann übergebe ich das Mikro. Vater, ich danke dir, dass wir was von dir hören dürfen, dass du mit Thomas einen Weg gegangen bist und dass er heute Abend hier ist. Und ich bitte dich, dass du uns die Ohren öffnest, zu verstehen, was dir wichtig ist und was dem Thomas wichtig ist. Und dass er so Worte benutzt, die wir verstehen und dass es mit unserem Leben einfach so aufeinander prallt, dass wir ja merken, was das mit uns zu tun hat. Amen.
Die Sonne hat sich verfinstert und der Mond seinen Schein verloren. Die Welt ist grau geworden und betagt. Sie ist alt und vergesslich. Das Universum weiß nicht mehr, wer es einst ins Dasein gerufen hat. Die Erde verleugnet ihren Schöpfer. Die Menschen überschreiten alle Grenzen. Vergessen sind die guten Ordnungen Gottes. Vergessen sind seine Gebote. Vergessen sind seine Verheißungen. Das Böse hat überall seine hässliche Fratze erhoben. Armeen der Finsternis steigen aus dem Abgrund auf, kriechen wie Tiere aus dem tosenden Meer heran und trampeln alles nieder. Fremde Mächte, die von Gott weder wissen noch wissen wollen, verwüsten und vernichten alles, was sich ihnen in den Weg stellt. Tod und Elend sind gegenwärtig. Das Schwache wird noch kleiner gemacht, die Armen werden unterdrückt, die Schutzlosen gequält. Überall Krieg. Doch selbst Ströme von Blut schrecken sie nicht ab. Die Heiligen sind wenige geworden. Die Gier kennt kein Ende. Die Reichen werden reicher, die Armen siechen dahin. Die Gotteshäuser gelten ihnen nichts. Sie stehen ihren Palästen nicht im Weg. Die Heiligtümer werden von ihnen zertreten. Über geweihte Stätten lachen sie nur. Traditionen, jahrhundertelang gepflegt und bewahrt, werden im Handstreich hinweggefegt, alte Bräuche für nichts geachtet. Für die Heiligen wird das Leben immer schwerer. Die Frommen finden keinen Ausweg. Doch mittendrin strahlt sie plötzlich hell auf und leuchtet, die große Vision Gottes. Ich sah, wie Throne aufgestellt wurden und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Und von ihm ging aus ein langer, feuriger Strahl. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und Bücher aufgetan. Und mit der Macht der Tiere war es aus, denn es war in Zeit und Stunde bestimmt, wie lange ein jedes leben sollte. Und ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Das ist einer der Texte aus einer der dunkelsten Zeiten der Geschichte des alten Israels. Das Volk Gottes war am Boden zerstört, das Land besetzt, seine Identität bedroht. Und mit Identität meine ich nicht irgendwelche Bräuche, sondern alles, was Israel heilig und wichtig war. Seit dem Feldzug Alexanders des Großen im 4. Jahrhundert vor Christus setzte sich mit dem Hellenismus ein Wirtschaftsmodell durch, das auf gnadenlose Ausbeutung aufbaute. Die Kleinbauern, die jahrhundertealten Familienbetriebe, wurden in Verschuldung getrieben und platt gemacht. An ihre Stelle traten die großen Landgüter, auf denen die alten Bauern nur noch billige Tagelöhner waren. Auch politisch und religiös änderte sich einiges. Die neuen heidnischen Machthaber scherten sich überhaupt nicht um die Gebote Gottes, sondern lebten nach ihren eigenen Bestimmungen, die sie zur Not auch mit Gewalt durchsetzten. Und dabei machten sie nicht einmal vor dem Tempel in Jerusalem Halt. Dort wurde ein hoher Priester eingesetzt, der sofort ein großes Umbauprogramm startete. Dabei wurde sogar der alte Altar durch einen neuen ersetzt, auf dem, man wagt es kaum zu sagen, sogar Schweine geopfert wurden. Für die Heidenvölker der Antike nichts Besonderes, für die Juden dagegen eine unglaubliche Gotteslästerung. Genauso groß wie die Behauptung, dass der dort angebetete Gott derselbe ist wie der griechische Zeus. In dieser dunklen Stunde verändert sich das Denken Israels grundlegend. Bis dahin hat man die Probleme eher lokal betrachtet. Das Alte Testament ist ja bei weite Strecken ein Buch, das sich nur mit dem vorderen Orient beschäftigt. Und da in allererster Linie mit Israel selbst. Schon die Nachbarvölker sind oft ja nur sowas wie Statisten, die nur dann auf den Plan treten, wenn gezeigt werden soll, wie es gerade um die Beziehung zwischen Israel und seinem Gott geht. Alles, was weiter weg ist, wird im Grunde nicht mehr erwähnt. Jetzt aber, in dieser finsteren Zeit, da weitet sich der Blick auf einmal. Ins Zentrum rückt jetzt die Welt. Und zwar die Welt, die auf ein kosmisches Ereignis von ungeheurer Tragweite zuläuft. Gott erobert sie zurück. Und dabei geht es nicht mehr nur um ein Volk. Dabei geht es nicht mehr nur um eine Region. Dabei geht es nicht mehr nur um die mit dem Gesetz verbundene Lebensweise. Nein, jetzt geht es um die Welt als Ganzes. Denn so wie die Menschheit als Ganzes abgefallen und verdorben ist, so wird Gott auch die Welt und die Menschheit als Ganzes für sich zurückerobern. Und das wird das Ende der großen Story werden, der letzte Abschnitt in der Geschichte Gottes mit seiner Welt und den Menschen, mit der ihr euch im letzten Jahr beschäftigt habt. Und weil dieses Ende so etwas Großartiges noch nie dagewesenes sein wird, deshalb hat man dafür sogar eine neue literarische Form geschaffen, um das zu beschreiben, die Apokalyptik. In Texten wie dem alttestamentlichen Daniel und dem Sacharja-Buch wird in kaum verhüllter Weise das Elend der von Gott abgefallenen Welt beschrieben, aber gleichzeitig auch mit verschiedenen Bildern die Hoffnung ausgedrückt, dass dieses Elend eines Tages ein Ende haben wird, weil Gott kommt, weil er nämlich seine Schöpfung nicht im Stich lässt, weil er für seine Leute eintreten will. Und im Zentrum dieser Bilderwelt steht ein ganz großer Gedanke, der seitdem so prägend wurde, dass er aus einfachen Menschen Märtyrer gemacht hat. Also Menschen, die lieber sterben, als ihre Überzeugungen zu verleugnen. Und das ist der Gedanke der Auferstehung von den Toten. Zum ersten Mal ausgesprochen im Danielbuch in dem Text, den ich euch am Anfang vorgelesen habe. Und ich fürchte, wir können uns heute kaum noch vorstellen, wie das damals gewesen sein musste. Damals in den Jahrhunderten vor der Zeitenwende, als die Auferstehung noch ein Begriff war, den man sich unter vorgehaltener Hand zugeraunte oder den man den Mächtigen ins Gesicht schleuderte. Denn bei der Auferstehung der Toten geht es um viel mehr als nur um ein Weiterleben nach dem Tod. Daran glaubten in der Antike auch einige andere. Es geht nämlich um die ganz große Revolution, um die Umwälzung aller Dinge. Gott wird eine Welt schaffen, die ganz und gar nur von ihm und damit nur von Gerechtigkeit und Frieden geprägt sein wird. Auferstehung ist also das Wort, was die Schwachen hoffen ließ und die Starken zittern ließ. Gott ist Gott, er ist der Schöpfer, der Herr der Herren, der Gott der Gerechtigkeit. Und der wird nicht einfach nur zuschauen, wie seine Welt den Bach hinuntergeht. Nein, er wird kommen, er wird die Welt erneuern und dann wird er alle vor sich zitieren. Und wenn das passiert, dann können sich die einen warm anziehen und die anderen dürfen sich freuen. Die neue Welt, aus der Perspektive Gottes leben, das ist das Thema, das ihr mir für heute Abend gegeben habt. Und diese Überschrift beschreibt ja auch so ein bisschen das Dilemma, was wir haben, wenn wir diese apokalyptischen Texte heute lesen und darüber nachdenken, wie die Welt wohl aussehen wird, diese neue Welt. Denn wir lesen ja diese Bücher zuerst einmal aus unserer Perspektive. Und wie die aussieht, kann ich mich sehr gut erinnern, weil wir haben die in unzähligen Jugend- und Hauskreisstunden durchgesprochen, in denen wir versucht haben, uns vorzustellen, wie die Bilder der Offenbarung zum Beispiel zu deuten sind, wie sie auf die Gegenwart übertragen werden können und was dann wohl die Zukunft bringen wird. Wer sowas schon mal gemacht hat, der weiß, das sind gruselige Augenblicke, wenn man sowas macht. Man sitzt da mitten in Frieden und Wohlstand und denkt über Krieg und Verwüstung nach und weiß dann auch noch, dass einem das irgendwie für die Zukunft bevorsteht. Und wenn ich so im Nachhinein drüber nachdenke, dann bestand unser Problem sicherlich zum Teil darin, dass wir aus einer völlig falschen Perspektive an die Texte rangegangen sind. Wir lebten in einer Welt, die wir eigentlich für ganz okay gehalten haben. Natürlich hätte man das ein oder andere an ihr optimieren können. Aber eigentlich waren das nur Kleinigkeiten, die betrafen nicht den Kern. Oder um es mit einem Bild zu sagen, wenn die Welt so etwas wie ein Garten wäre, dann wäre sie uns vielleicht an ein paar Ecken ungepflegt vorgekommen. Dann wäre es so, als müsste mal einer hier und dort ein bisschen Unkraut rausreißen. Aber im Großen und Ganzen war sie noch ein Garten. Und auf diesem Hintergrund können einem die vielen Gerichte, von denen Daniel und die Offenbarung reden, natürlich nur übertrieben und furchteinflößend vorkommen. Aber wie gesagt, das ist alles eine Frage der Perspektive. Ich weiß nicht, wie das in anderen Weltgegenden heute aussieht. Ich habe gerade gestern gelesen, aus Mosul sind alle Christen vertrieben worden. Die hatten 24 Stunden Zeit, entweder sterben oder gehen. Für diese Menschen ist die Welt sicherlich kein schöner Garten, in dem zwar hier und da Löwenzahn und Disteln blühen, dessen ursprüngliche Pracht aber man noch ganz gut erkennen kann. Vielleicht kommt es Ihnen eher so vor, wie das im Danielbuch beschrieben wird, in diesem Bild, was Daniel gebraucht. Aus dem von Gott am Anfang der Schöpfung geschaffenen und angelegten Garten, den der Mensch bebauen und bewahren sollte, ist jetzt eine Wildnis geworden. Hier herrscht nämlich nicht mehr der Mensch über die Tiere, sondern es ist genau umgekehrt. Furchteinflößende Bestien sind über den Garten hergefallen. Sie haben alles verwüstet und den Garten völlig ins Chaos gestürzt. Wer so denkt, der liest natürlich auch die apokalyptischen Schriften ganz anders. Denn für so jemanden sind das Trostbücher, Texte, die von einer besseren Welt reden, einer Welt, in der der Terror, die Ungerechtigkeit und die nackte Unterdrückung endlich zu Ende sein werden. Und auch von einer Welt, in der die Ausbeuter, die Unterdrücker und die Gewalttätigen endlich vor einem Richter stehen werden. Und zwar vor einem, den sie weder einschüchtern noch kaufen können. Und damit sind wir schon beim ersten entscheidenden Punkt, wenn wir über die neue Welt nachdenken wollen. Nämlich der Frage, aus welcher Perspektive betrachten wir eigentlich die alte Welt, die jetzige Welt, die Welt, in der wir leben? Ist sie für uns im Grunde in Ordnung? Braucht vielleicht ein bisschen Farbe und hier und da ein wenig Spachtelmasse. Ansonsten ist sie aber noch so gut wie neu. Dann wird natürlich nicht nur unsere Sehnsucht nach der neuen Welt nicht besonders groß sein. Wir werden uns auch wünschen, dass die neue Welt im Wesentlichen so ist wie die alte. Also möglichst vieles von dem bleibt, was jetzt schon da ist. Wenn wir die Welt so sehen, dann kommt es vielleicht ein bisschen wie ein Schock, wenn wir erkennen, dass die Perspektive der Bibel eine andere ist. Gott betrachtet nämlich den Zustand unserer Welt aus dem Blickwinkel derer, die unter den Verhältnissen leiden. Und so wie im Gesetz des Mose die sprichwörtlichen Witwen und Waisen der Maßstab dafür waren, wie es in Israel zuging, so sind sie es heute auch in der Welt als Ganzen. Ja, so sehr, dass Gott in Jesus nicht nur einer von ihnen geworden ist, sondern sich sogar vollkommen mit ihnen identifiziert, wenn er sagt, was ihr getan habt, einen von diesen geringsten meinen Brüdern, das habt ihr mir getan. Und auf diesem Hintergrund ist ja auch verständlich, warum die apokalyptischen Texte eine ganz entscheidende Frage in den Mittelpunkt rücken. Wer regiert eigentlich die Welt? Sind das die Finsternismächte, deren irdische Vertreter allen deutlich machen, dass die alte Religion ausgedient hat, weil sie jetzt allein das Sagen haben? Oder ist es Gott, der trotz allem nie die Fäden aus der Hand gelegt hat und sich jetzt daran macht, seine Schöpfung wieder zurückzuerobern? Wie wir im Text am Anfang gesehen haben aus dem Danielbuch, fällt die Antwort eindeutig aus. Die neue Welt wird ganz und gar und ausschließlich von Gott beherrscht werden. Neben ihm wird es keine Macht mehr geben, die ihm das streitig machen könnte. Und damit formuliert ja die Apokalyptik, egal welchen Text ihr lest, immer eine Kampfansage an die bestehenden Verhältnisse. Die Herren dieser Welt müssen abtreten, weil unser Herr kommt. Die Finsternis wird weichen, weil das Licht aufstrahlt. Der Tod und seine Vorboten, Krankheit, Elend und Leid werden im Triumphzug als Gefangene durch die Stadt geführt, weil das Leben siegt. Und dann war es endlich soweit. Johannes der Täufer kündigt das Kommen Gottes an wie das Heranrücken einer siegreichen Armee. Kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gewiss gemacht, dass ihr im zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Umkehr, aber der nach mir kommt, ist stärker als ich. Und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und damit steht ein Begriff im Raum, der damals mit dieser hereinbrechenden Herrschaft Gottes verbunden wird, nämlich der Gedanke an das Reich Gottes. Wie wir alle wissen, bildet der bei Jesus den Mittelpunkt. Es sind die Zeichen des Reiches, die er tut. Es ist das Reich, was er verkündigt, das mit ihm angebrochen ist. Und er bringt seinen Nachfolgern bei, für die Verwirklichung dieses Reiches zu beten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Aber Jesus tat das ja nicht nur. Mit ihm brach tatsächlich das, was für die alten Apokalyptiker vorhergesagt haben und was Johannes der Täufer angekündigt hat, auf eine ganz neue Weise an, die Herrschaft Gottes. Jesu Tod am Kreuz wird im ganzen Neuen Testament als ein Sieg über die Finsternismächte gefeiert, ein Sieg über Tod, Sünde und Teufel, über alles, was die Welt im Griff hat und die Herrschaft Gottes leugnet und damit auch über diejenigen, die jetzt hier auf Erden als deren Handlanger auftreten. Und die Auferstehung Jesu ist der Anbruch der ganz neuen Welt. Sie ist der Anfang dieser großen Umwälzung, die mit der Totenauferstehung verbunden ist. Jetzt geht es los. Jetzt ist der Prozess ins Rollen gekommen. Jetzt kann ihn nichts mehr aufhalten. Oder um es mit biblischen Bildern zu sagen, jetzt beginnen die Wehen, die die Geburt ankündigen. Jetzt ist die Zeit der Ernte gekommen. Jetzt, wo Jesus als erste Frucht von den Toten auferstanden ist. Jetzt hat Gott seine Schöpfung neuen Besitz genommen. Jetzt, wo er als erste Anzahlung den Gläubigen den Geist gegeben hat. Einer der wohl eindrücklichsten Texte in dieser Richtung ist der von der Himmelfahrt Jesu, den der Evangelist Lukas in der Apostelgeschichte schildert. Denn hier erfüllt sich das, was Daniel in dem Text verheißen hat, den ich zu Anfang vorgelesen habe. Und ich lese das nochmal. Da kommt einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangt zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Jesus herrscht von nun an über die Welt. Er sitzt zur Rechten Gottes, wie es im Glaubensbekenntnis heißt. Das heißt, bei ihm ist die ausführende Gewalt. In der Schaltzentrale des Himmels, dort, wo über das Schicksal und die Geschichte der Welt entschieden wird, sitzt also jetzt ein anderer an den Hebeln. Nicht irgendeiner, sondern ein Mensch, der unter der Welt gelitten hat, der unschuldig verfolgt und gefoltert wurde. Einer, der von den Mächtigen ans Kreuz genagelt und hingerichtet wurde. Herr und Richter der Welt ist jetzt einer geworden, der gar nicht anders kann, als die Welt nur aus dem Blickwinkel derer zu betrachten, die unter ihr leiden müssen, weil er eben selbst einer von ihnen gewesen ist. Und als sichtbares Zeichen dafür trägt auch der auferstandene Jesus weiterhin diese Wundmale mit sich, die ihm das Kreuz geschlagen hat. Und eines Tages wird er wiederkommen und sein angefangenes Werk vollenden. Das wird der Tag des Gerichts sein, der Tag, von dem an Gerechtigkeit herrschen wird. Und dazu gehört natürlich auch die endgültige Vernichtung des Bösen, aber im Zentrum der biblischen Gerichtsvorstellung steht ja was anderes. Beim Richten geht es nämlich nicht ums Vernichten, sondern ums Aufrichten. Das, was krumm ist, wird jetzt gerade werden. Der große Gärtner kommt zurück in seinen Garten, den die Tiere verwüstet haben. Er wird natürlich manches Unkraut ausreißen müssen, weil es einfach nicht da reingehört. Aber darüber hinaus wird er vor allen Dingen hegen und pflegen. Umgetrampelte Pflanzen wird er sorgfältig wieder aufrichten und wird sie stützen, damit sie wachsen können. Er wird die Erde lockern und dünnen, damit das gerettet werden kann, was zu retten ist. Denn das ist ja der Schwerpunkt. Der Garten soll nicht vernichtet und abgetragen werden, sondern er soll wiederhergestellt werden. Und das macht man nicht mit dem Bulldozer, sondern in liebevoller Kleinarbeit. Die neue Welt aus der Perspektive Gottes leben. Das ist unser Thema heute Abend. Und damit tun sich zwei Fragen auf, die alle damit zu tun haben, was das Ganze jetzt mit uns zu tun hat. Da ist zunächst einmal die ganz grundsätzliche Frage, die Frage, die ich dir und mir heute stellen will. Glauben wir das überhaupt? Glaubst du das? Glaub ich das? Glauben wir das? Sind wir ebenso überzeugt wie die ersten Christen, dass die große Wende schon stattgefunden hat? Denn für sie war das, was die Apokalyptiker als eine vage Zukunftshoffnung beschrieben haben, eine unerschütterliche Realität. Der Herrschaftswechsel hat stattgefunden. Jesus hat die Regierungsgeschäfte übernommen. Die neue Welt ist angebrochen, aber eben noch nicht vollendet und für alle sichtbar. Und ich sage es ganz offen, wenn man sich umschaut, dann gibt es vieles, was dagegen spricht. Und wir haben ja vorhin für ein paar Sachen davon gebetet. Die Welt hat sich doch seit damals nicht groß verändert, kann man sagen. Die vielen Verwüstungen, die Apokalyptiker beklagen, die sind doch immer noch da. Die Armen werden immer noch ausgebeutet, die Schwachen immer noch unterdrückt, die Gerechtigkeit immer noch mit Füßen getreten. Und so einer wie Jesus würde in vielen Gegenden der Welt genauso schnell beiseite geschafft werden. In dieser Welt scheinen also die Zyniker Realisten zu sein. Pass dich an oder geh unter. Mit frommem Geschwätz kommst du jedenfalls nicht weit. Das ist, fürchte ich, auch die Sicht von vielen Christen, auch wenn sie es vielleicht nicht offen zugeben. Aber man sieht es daran, wie sie mit ihrem Leben umgehen, welche Ziele sie haben und welche Werte ihnen wichtig sind. Und da unterscheiden wir uns doch leider oft nur sehr wenig von unserer Umwelt. Auch unsere Lebensplanung reicht doch oft nur bis zum Tod. Wir überlegen, wie man die Zeit bis dahin möglichst sinnvoll und vielleicht auch ganz angenehm nutzen kann. Wenn es dir so geht und wenn du ehrlich in dich hineinschaust und sagst, ja, das bin ich, mir geht es so, dann nimm dir in der nächsten Woche mal Zeit und denk über Folgendes nach. Das kannst du übrigens auch nachher schon tun, aber lass dir ruhig ein bisschen mehr Zeit. Das Neue Testament verkündet die Auferstehung Jesu als einen Fakt, eine Tatsache, ein Ereignis, das ebenso sicher passiert ist wie die Geburt Jesu, wie sein Kreuz und später auch die Himmelfahrt. Und diese Tatsache hat eine Kettenreaktion in Gang gesetzt, die immer noch läuft und die nicht mehr zu stoppen ist. Gott wird diese Welt nach seinem Maßstab umgestalten. Das ist so sicher wie die Auferstehung Jesu von den Toten und das Amen in der Kirche. Und deshalb ist die christliche Zukunftshoffnung auch keine schöne vage Utopie, sondern sie ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. So sagt es der Hebräerbrief. Und er gebraucht dabei Worte, die aus dem Gerichtszusammenhang kommen. So wie der Richter angesichts von überwältigenden Beweisen gar nicht anders kann, als zu seinem Urteil zu kommen, so sollen auch wir angesichts dieser überwältigenden Flut von Indizien gar nicht anders können, als zur Gewissheit zu gelangen. Und das wirft zwangsläufig die zweite Frage auf, die ich uns heute Abend auch stellen möchte. Was mache ich denn nun, wenn ich das weiß, wenn ich davon überzeugt bin, dass Gott eine neue Welt schaffen wird, in der Gerechtigkeit und Frieden herrschen werden? Wie sollen wir denn leben, wenn wir wissen, dass die große Wende nicht nur vor der Tür steht, sondern dass sie sogar schon angefangen hat? Wenn wir uns umschauen, dann sieht man, dass in solchen Situationen normalerweise Menschen auf zweierlei Weise reagieren. Entweder man macht noch einmal so richtig einen drauf oder man stellt sich auf die neuen Verhältnisse ein. Wer vor einer Diät steht, der kann in den Tagen davor noch mal so richtig sich satt essen oder schon jetzt anfangen, ein bisschen weniger zu essen. Wer heiraten möchte, kann vorher noch mal so richtig Sau rauslassen oder an seiner Beziehung arbeiten. Wer weiß, dass er bald den Gürtel enger schnallen muss, kann vorher noch mal so richtig shoppen gehen oder anfangen zu sparen. Und so ist es auch mit dem geistlichen Leben. Wer weiß, dass Gott die Welt umgestalten wird, der kann sie entweder genauso, wie sie ist, noch mal so richtig genießen oder jetzt schon so leben, dass die Veränderung dann nicht allzu schmerzhaft wird. Ich weiß nicht, was du für ein Mensch bist, aber ich kann dir sagen, dass die zweite Reaktion die bessere ist. Die, die man normalerweise für die weisere und reifere hält. Wenn Veränderungen ins Haus stehen, ist es sinnvoll, sich vorher schon darauf einzustellen. Und je größer die Veränderung ist, desto notwendiger wird es auch. Bei der Welt, die Gott schaffen wird, reden wir von einer ganz gigantischen Veränderung. Von einer, die so tiefgreifend und grundlegend ist, dass wir sie uns gar nicht vorstellen können. Deswegen male ich sie euch auch nicht vor Augen. Selbst die Bibel redet nur in Bildern von ihr. Wir können das nicht begreifen, was da passieren wird, weil uns schlichtweg in dieser Welt die Vergleiche dafür fehlen. Aber so viel ist klar, es wird unglaublich gut werden. Und deshalb lohnt es sich jetzt schon, in diese Richtung unterwegs zu sein. Und Gott segne euch dabei. Amen.
Dankeschön, Thomas. Ihr habt die zwei Fragen von ihm. Ihr dürft, da darf man ruhig klatschen. Ja. Ihr habt die zwei Fragen eben von ihm gehört und wir wollen uns einfach schon hier ein bisschen Zeit nehmen, darüber nachzudenken, damit sich das nicht einfach in unserem Alltagsgetümmel wieder verliert. Und deswegen habt ihr jetzt erstmal einen Song lang Zeit, das sind erstmal 5 Minuten, das ist schon mal ein guter Anfang. Und dann machen wir das so, dass wer von euch jetzt sagt, das sind eigentlich Fragen, die müsste ich mit jemandem besprechen. Das kann ich nicht mit meinem Kopf alleine ausmachen. Ich möchte das besprechen. dann schlage ich vor, dass wir uns nach dem Gottesdienst alle, die Bock darauf haben, das noch ein bisschen zu diskutieren, hier in diesem, auf dieser Seite hier treffen. Also alle, die dann nicht darüber reden möchten, müssen dann da weg nach dem Gottesdienst und alle, die darüber reden möchten, müssen dahin. Und alle anderen dürfen aber auch den Abend auch so genießen. Und ich gehe jetzt nach hinten und mache das Lied an und ihr denkt einfach noch ein bisschen drüber nach. Wir haben hier mal wieder, wie zu jedem Kapitel der Geschichte, eine wunderbar gestaltete Seite. Da steht nochmal der Titel drauf und ein Bild dazu. Und ich werde es hinten auf den, wie nennt man eigentlich so, Staffelei, danke, auf die Staffelei stellen. Und bitte euch, wenn ihr einen Gedanken habt zu zweitens, wie soll ich dann mein Leben darauf einstellen, dann schreibt den damit drauf, weil ich glaube, dass wir das nur gemeinsam hinkriegen, dass wir da richtig unsere ganzen Gedanken zusammenwerfen müssen, um ja, uns darauf zusammen einzustellen. Ich glaube, dafür gibt es Gemeinde. Und dafür brauchen wir den Segen Gottes. Und da möchte ich den Thomas noch bitten, uns hinzuzusprechen.
Steht ihr auf zum Segen oder wie macht ihr es? Anscheinend gut. Wunderbar. Dann geht hin mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.